ARD. NDR Info. Intensivstation.
Willkommen zum Jahreszustandsbericht der Intensivstation. Die satirische Verabschiedung des nun echt beschissenen Jahres 2024.
Oh, ich dachte es mir schon wieder. Ey, Stefan, echt jetzt? Sei doch nicht gleich wieder so negativ. Das muss doch nicht sein. Schau mal hier, der Söder verspricht auch jetzt, das Negativ-Campaigning zu lassen.
Das wird noch ein sehr harter Kampf. Wie gesagt, mit aus unserer Sicht Befürchtungen, Beeinflussung von außen und extremem Negativ-Campaigning. Und wir werden auch dieses Negativ-Campaigning selber nicht tun.
Siehste, selbst der Söder will es jetzt positiver machen.
Ach komm, von positiv hat er nichts gesagt. Und Negative Campaigning ist auch glatt gelogen.
Unser Land ist ein Land im Abstieg.
Siehste.
Mit internationalem Ansehensverlust, mit Rezession, politischer Depression, mit einer Deindustrialisierung, im steigenden Kriminalität und die Migration wächst über den Kopf.
Wenn das nicht Negative Campaigning ist, ja. Aber echt jetzt, Peter, positiv ist auch ehrlich gesagt nicht unser Job. Trotzdem, ich versuch's jetzt. Dann fangen wir mal mit was Positivem an. Das, was uns alle begeistert hat, uns geradezu in den Bann gezogen hat, worauf wir wieder stolz sein können, ne?
Rentensteigerung? Ach,
da frag mal die Jungen. Nein.
Ah, EM-Viertelfinale.
Quatsch. Viertelfinale. Merkst du selbst, ne?
Ah, warte. USB-C als europäischer Standard. Endlich nur noch ein Kabel.
Boah, sag doch gleich Uschis Stecker. Nein, echt nicht.
Dann bin ich raus. Was meinst du denn?
Er ist zurück. Der Titan des Fernsehens. Der Einzige, der uns aus dem Tal der Tränen auf den Berg der Freude führen kann. Stefan Raab.
1, 2, 3, 4. Stefan ist da und räumt den Laden mal auf. Alle Leute, die ihn kennen, freuen sich eh schon darauf. Jungs können einpacken. RTL aktuell werde ich einsacken.
Oh, Entschuldigung, Stefan, echt. Ich konnte ohne Stefan Raab ganz gut leben.
Ja, du vielleicht. Aber Millionen Deutsche eben nicht so gut. Und jetzt ist er wieder da. Vieles andere ist weg. Regierung, FDP, Kanzler, ja. Aber Stefan ist wiedergekommen, um uns wieder ein bisschen Freude ins Haus zu bringen.
Als ich aufgehört habe vor knapp 10 Jahren, da gab es Leute, die waren 5 Jahre alt, die sind jetzt 15. Hier ist quasi eine ganze Generation ohne gute Unterhaltung groß geworden. Und aus diesem Grund habe ich mir entschlossen, dass auch meine Verpflichtung gegenüber unserem Land wieder etwas zu machen.
Ja, siehste, Verpflichtung gegenüber diesem Land. Ja. Und die Chance, beim nächsten ESC ganz vorne mit dabei zu sein. Ja. Er hätte sich nie zurückziehen dürfen, der Stefan. Selbst politisch wäre was für ihn drin gewesen. Weißt du, Trump hat Musk und Merz hat Raab. Ja, jetzt wird alles wieder gut. So, Peter, positiv genug?
Ja, guck mal, geht doch.
Ansonsten war es ja tatsächlich wieder mal ein dürftiges Jahr. Ich will gar nicht beschissen sagen.
Unser Land ist ein Land im Abstieg.
Oh, jetzt hör halt auf, Stefan, und pack den Söder endlich in die Debris-Kiste da hinten. Sagen wir, es war ein herausforderndes, kompliziertes, anstrengendes, vielleicht aufwühlendes, furchteinflößendes, viel zu warmes.
Beschissenes Jahr. Komm, sag, wie es ist. Und gerade deswegen müssen wir das aufarbeiten. Und wir sind jetzt wieder hier ins Archiv des NDR gestiegen. 5 Stockwerke unterhalb des NDR-Gebäudes um...
Heute schreiben wir tatsächlich Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf.
Geschichte. Mit Unterschrift?
Gern. Schreibt Geschichte, beste Grüße, Peter Stein. Mhm. Ja? Wir wollen das bescheidene Jahr nochmal satirisch aufarbeiten jetzt.
Wir sichten und archivieren das Jahr nochmal hier unten. Digital und analog übrigens. Analog wird ja immer wichtiger, um die Daten vor internationalen Hackern aus Russland und China zu schützen. Mhm. Ich meine, so eine Karteikarte ist halt immer noch am sichersten, ja? Da traut sich der Russe einfach nicht ran. Karteikarten-Hacker gibt's halt noch nicht. Unser Archiv ist noch nie gehackt worden.
Absolut.
Und wir lagern hier Geschichtsschreibung, ja? Aus 15 Jahren Intensivstation.
Hier ist jetzt an dieser Stelle doch zu sehen, wie richtig was vorangeht. Sie können stolz sein auf das, was Sie geschafft haben.
Ja, so ein Lob geht runter wie Öl. So, Peter, wir müssen anfangen. Warte, ich habe hier... Komm mal, ich greife hier mal rein. Ah ja, hier, guck. Anfang dieses bescheidenen Jahres hatte uns der GDL-Streik ja fest im Würgegriff.
Ich finde, dass dieser Tarifkonflikt zunehmend destruktive Züge annimmt.
Boah, für diese Metapher kriegt der jetzt parteilose Verkehrsminister Volker Wissing das goldene Gleis am Band.
Mindestens.
Bahnstreik nimmt destruktive Züge an.
Ja.
Hast du eigentlich schon mal in so einem destruktiven Zug gesessen?
Ja, habe ich. Die Sitze sind alle rückwärts zur Fahrtrichtung. Es gibt keine Abfallbehälter. Aha. Und in Hamm wird der Zug ja gemeinhin geteilt. Und du sitzt immer in dem Teil, der abgehängt ist und nicht weiterfährt.
Und der destruktive Zugführer heißt Klaus Weselski.
Entgegen aller Behauptungen auf der Arbeitgeberseite sind die Streiks rechtmäßig. Und von daher kann sein, die Bahn hat ja genug Geld, ist ja ihr und unser Steuergeld. Vielleicht gehen sie wieder vor Gericht und verheizen neue Millionchen unter der Überschrift, wir können es ja nochmal probieren. Verhandeln wird die GDL, wenn klar ist, dass auch dieser Arbeitgeber Tarifverträge abzuschließen hat, die eine verpflichtende Absenkung der Wochenarbeitszeit zum Gegenstand haben. Klare Kante.
Ich werde ihn vermissen, ne? Dieser Agro-Unterton, das hat so was Weidelhaftes.
Wenn nicht passiert, was wir fordern, dann ruinieren wir nicht nur Deutschland, sondern auch dich.
Die Gewerkschaft GDL kam ja immer so wie eine Kampforganisation vor, so eine Wehrsportgruppe ICE.
Darüber hinaus kommt von Seiten dieser GDL die nächste Streikansage natürlich länger als bisher. Auch das ist klar.
Oh, da hat man Angst bekommen, ja? Da ist man morgens aufgestanden und wusste nicht, ob das Land abends noch dasselbe sein würde.
Wenn wir die GDL nicht hätten, wäre ich schon längst bei dir. Ihr könnt jetzt 148.713 Pendler am Arsch lecken. Dass ihr euch nicht geniert, denn ihr streikt so viel.
Deutschland am Abgrund und das gleich zu Beginn des Jahres. Und wir in der Intensivstation haben uns 100-mal keinen Reim auf den Weselski machen können. Und hier ist einer davon.
Die Bahn ist wieder im Gespräch, so wie man sie kennt.
Alles unfähiges Management.
Das weiß Klaus Weselski. Ob Süden, ob Norden.
Das Eisenbahnsystem ist vom Management der DB in einen miesen Zustand gebracht worden.
Und nun noch die Boni für den Vorstand, dass die Korken knallen.
Aber die draußen die Arbeit machen, die sollen Gürtel enger schnallen.
Der Chef der GDL sieht's gar nicht so sportlich.
Das ist unwürdig. Und unverantwortlich.
Er lässt seine Wut auf die da oben im Bahntower frei laufen.
Die Führungskräfte, 3500 Stück, müssen mal die Frage beantworten, für was wir das brauchen.
Ja, wofür? Und dazu noch, weil sie ja nichts dazulernen.
Die Kunden der Eisenbahn müssen erdulden, dass wir immer schlechter werden.
Früher, da ist der Schweiß noch geronnen.
Ich habe 1975 die Lehre begonnen.
Das war damals nicht einfach, aber alle standen dahinter.
1976 in meiner Lokführerausbildung habe ich mit dem Weichenbesen und dem Speitel draußen gestanden, im Winter.
Die Bedingungen waren hart, bei Tag und bei Nacht.
Und dann haben wir die Eiskanäle beseitigt und die Weichen sauber gemacht.
Und nicht nur ihm taten die Füße weh.
Da war auch der Lokführer draußen im Schnee.
Tja, so war's. Und heute, er kann es nie ganz glauben.
Dass wir immer schlechter werden. Und glauben Sie mir, ich darf mir das Urteil erlauben.
Das Urteil ist hart. Und Boni kann man nun gar keinem gönnen.
Wir haben keine Besen, wir haben keine Speitel, wir haben keine Führungskräfte, die Eisenbahn können.
Drum kämpft er gegen den Verfall buchstäblich mit Sichel und Hammer.
Die Arbeitsgeberseite hat seit Jahrzehnten keine Antworten, außer das Rumgejammer.
Unter diesen Bedingungen würden 5 Stunden weniger Arbeit doch besser munden.
Also bitte nie übertreiben, 5 Stunden wäre auch schön, aber wir fordern eine Absenkung um 3 Stunden.
Okay, wird sich denn dann mal was zum Guten bewegen?
Da ändert sich nichts an dem Frust unserer Kolleginnen und Kollegen.
Aber mehr Zeit und auch noch mehr Geld wäre doch delikat.
Da ändert sich nichts daran, dass das Management diese Eisenbahn in Grund und Boden gefahren hat.
Lohnt's denn überhaupt noch? Ähnelt ja alles einem rostigen Kahn.
Aber da ändert sich doch nichts an dem Zustand der Eisenbahn.
Okay, dann abwickeln? Geht doch nicht. Oder kriegen Sie das noch hin?
Ist die These, dass das nicht geht, einfach völliger Schwachsinn?
Ja, dann bye-bye, Deutsche Bahn, die Wehmut umweht.
Das ist die Realität.
In aller grausamen Klarheit.
Das ist die Wahrheit.
Ja dann, schade. Also ein Ende mit Groll.
Und die haben die Nase voll.
Ich danke Ihnen, Herr Weselski, und sag trotzdem mal LOL.
Was für ein Held der Weselski. Lass uns den ganzen Komplex mal in der Ego-Halle archivieren. Neben den ganzen Söder-O-Tönen müsste noch ein kleines bisschen Platz sein.
Ja, alles klar. Bisschen Platz ist da auch noch, habe ich gesehen. Ach, sag mal, Peter, gibt's jetzt diesen ICE mit dem Namen Klaus Weselski? Ich meine, der ist doch jetzt in Rente und wollte unbedingt ein Denkmal haben. Das wär's doch gewesen.
Keine Ahnung. Wünschen würde ich es ihm ja. Ja. Ich meine, ein großes Ego braucht nun mal ein großes Denkmal.
Ja.
Und so ein ICE Klaus Weselski, das wäre doch schön. Herr Wissing, bitte sorgen Sie doch dafür.
Wenn man Abenteuer sucht, fährt man am besten mit der Bahn. Irgendwann und irgendwie kommt man auf irgendwo mal an. Wenn man Abenteuer sucht, braucht man kein Erlebnispark. Man muss nur einfach Bahn fahren, dieser Kind ist wirklich stark.
Jahreszustandsbericht 2024, inhaltlich beschissen, aber dafür satirisch interessant.
Ich höre Sie!
Das ist ja wohl auch das Mindeste. Ich meine, für wen machen wir das denn hier alles, wenn nicht für Christian Lindner? Ja?
Richtig, Peter. Christian Lindner, einer der Männer des Jahres 24, oh, ja. Der Titelboy des Spiegels. Ich glaube, Forbes überlegt auch eine Homestory, gerade jetzt, wo er noch Vater wird.
Ich komme aus dem Bergischen Land. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgenistet habe.
Oh, wenn der Bauer was weggenommen bekommt, dann muss aber auch gleichzeitig bei anderen was passieren. Asylbewerber bekommen jetzt auch keinen Zuschuss mehr zum Agrardiesel. So, Edge. Er hätte auch bei der Erbschaftssteuer was holen können. Aber da was auszumisten ist eben nicht so populär und schon gar nicht FDP.
Hm.
Es war ja die Zeit der Bauernproteste zu Beginn dieses beschissenen Jahres. Und die Stimmung war aufgeheizt. Kann man das so sagen?
Ja, ich würde sagen, sie war explosiv. Hm. Und bei der zentralen Bauerndemo in Berlin hat sich der Lindner ja wenigstens hingestellt und sich ausbuhen lassen. Oh, ja. So ein bisschen masochistisch ist das ja.
Und es gebührt der Respekt, ihm zuzuhören.
Ja, ich muss sagen, damals hatte ich tatsächlich Respekt vor dem Lindner. Ja?
Echt?
Kommt Bauern, hier bin extra gekommen, ich kann's nicht ändern, macht mich fertig, pöbelt mich an, bewerft mich mit Dreck, ich bin von der FDP. Ja, es wäre ja ein leichtes für ihn gewesen, es anders zu machen. Also vielleicht so.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Agrardiesel...
Ja, das hätte die ganze Bauerndemo sofort in ein Erntedankfest verwandelt. Aber leider...
Ich fahre doch nicht 500 Kilometer, um mir so eine Scheiße anzuhören. Ich habe was Besseres zu tun.
Ja, Deutschland war komplett lahmgelegt, die Bahn streikte, die Autobahnen wurden durch Trecker in Mitleidenschaft gezogen. Da waren nicht 130 auf der Autobahn, sondern maximal 3. Die Bauern waren ja alle nicht nur wegen des Agrardiesels auf Zinne, auch überhaupt und wegen des Tropfens, der das Fass Gülle zum Überlaufen gebracht hatte. Also das zentrale Werkzeug dieser Proteste war ja wie immer der Trecker.
So Karl, dann hast du hier den Schlüssel. Das ist der Fendt da vorne neben dem Mähdrescher. Wo geht denn eigentlich hin heute?
Ja, wir machen heute den Autobahnzubringer dicht.
Hör ich ja gleich bestimmt bei dem Radio.
Bestimmt.
Du siehst ja, was hier los ist. Ich muss mal weitermachen. Ja. So, der nächste bitte.
Guten Tag. Guten Tag. Ich würde gerne einen Trecker ausleihen.
Ja, was brauchen Sie genau?
Ich kenne mich nicht aus. Ich bin kein Landwirt.
Wie, was sind Sie denn?
Niedergelassener Hausarzt.
Und was wollen Sie dann mit einem Trecker?
Wir möchten unseren Forderungen an die Regierung Nachdruck verleihen. Und dazu scheint ja ein Traktor das probate Mittel.
Ja, soll mir egal sein, wogegen Sie den Trecker einsetzen.
Denke ich auch.
Aber ich sag Ihnen gleich, viel ist nicht mehr da. Ich habe hier noch
was?
Einen John Deere da vorne. Da ist alles drin. Klima, Sitzheizung, voll subventioniert.
Ja, dann nehme ich den gerne.
Gut, was hab... Ach, Sekunde. Protesttreckerverleih, Bauer to the people, was kann ich für Sie tun? Wer? Letzte Generation, ja, schon mal gehört. Was wollen Sie? Solartrecker. Nee, sowas haben wir nicht. Entschuldigung, wo waren wir? Ah ja, was haben Sie vor?
Wie gesagt, protestieren.
Ja klar, aber ich meine wie? Autobahnblockade,
nein.
Sternfahrt, Hubkonzert beim Fähranleger?
Nein, wir wollten nach Berlin.
Oder empfehle ich Ihnen das Protestpaket M, da haben Sie alle Kilometer frei mit Agrardiesel.
Ja, dann machen wir das.
Also einmal Paket M brauche... Ach, Sekunde. Bauer to the people, wer stört? Wieselski, so wie der GDL-Chef. Ach, Sie sind es. Was? Nein, Schienentrecker haben wir nicht. Wiederhören. So, zurück zu Ihnen. Brauchen Sie noch Demo-Extras?
Wie meinen?
Ja, Schilder, Habeck-Puppe, Galgen, sowas.
Was, Galgen vermieten Sie auch?
Ja, die sind ja nicht echt, aber manche Kunden wünschen das halt. Also machen wir jetzt bei Ihnen einmal...
Entschuldigung, ich wollte nur kurz den Schlüssel hier abgeben von dem Trecker, den ich gestern geliehen habe. Ich habe den da vorne abgestellt, okay?
Ist okay. Moment, wie sieht der denn aus? Der ist ja voller Schlamm. Wo waren Sie damit? Ja,
auf meinem Feld. Wo denn sonst?
Welcher Idiot fährt denn heute noch mit dem Trecker auf dem Feld?
Ich darf mich begrüßen.
Und wir uns. Also Stefan, nochmal hallo.
Peter, sei gegrüßt.
Apropos Streik. In diesem Land wurde ja in diesem Jahr gefühlt Dauer gestreikt.
Absolut.
Ja? Streik bei Bussen, bei Bahnen, Klinikärzte, Handel, öffentlicher Dienst, Flughafen, Sicherheitspersonal, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ja, Bauern und. Und wenn Sie sich langsam fragen, überall Streik, müsste ich nicht auch endlich mal, ja? Dann kann ich Sie beruhigen. Gut, dass es nämlich mittlerweile Streikberater gibt.
Entschuldigung, ich wollte mal fragen, wann ich denn endlich dran bin. Ich warte schon seit...
Gar nicht. Ich streike.
Oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Da muss ich mir wohl einen anderen Streik- und Protestberater suchen.
Nein, das war ein Scherz. Kommen Sie rein. Ich wollte Ihnen mal demonstrieren, welche Macht Sie auf die Gegenseite ausüben, wenn Sie sich für einen Streik bzw. gut gemachten Protest entscheiden.
Ach so. Und ich dachte schon, Sie sind mir ja einer.
Ja, der Beste, den Sie kriegen können. Also, wo drückt der Schuh?
Naja, also Streik und Protest, das ist ja gerade in, nicht? Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht auch was für mich wäre.
Na klar, wir haben da wunderbare Demo-Pakete geschnürt.
Ach, Sie können mir direkt was präsentieren? Toll.
Nein, Demo im Sinne von Demonstration, Protest, Streik. Was schwebt Ihnen denn so vor?
Ach, wissen Sie, ich bin recht geräuschempfindlich, deshalb bitte keine Trillerpfeifen.
Nein, Trillerpfeifen sind sowas von 2023, das machen wir schon lange nicht mehr.
Ja.
Was halten Sie von Tennisbällen? Die können Sie wunderbar in den laufenden Betrieb werfen, damit die Abläufe verzögern und so Gesprächsbereitschaft erzwingen. Haben wir erst vor kurzem an die Fußball-Fanszene in Deutschland verkauft.
Ja, müssen es Tennisbälle sein?
Die haben sich bewährt, ja. Wir hatten seinerzeit erst Sekundenklebertuben vorgeschlagen, weil die in der Protestszene gerade angesagt waren. Da einige Fußballfans die Teile allerdings im Rektum ins Stadion schmuggeln wollten und die dann geplatzt sind.
Ach du Scheiße.
Nee, eben nicht mehr. Aber daraus haben wir gelernt. Deshalb Tennisbälle.
Ach, wissen Sie, ich hätte ja gern was mit Treckern.
Die lassen sich ganz schlecht werfen. Haben wir alles ausprobiert. Nein, zünden Sie doch lieber Reifenstapel und Heuballen an.
Ah, nee. Ich bin Asthmatiker.
Aha. Wie viele Personen würden denn mit Ihnen streiken?
Also erstmal nur ich alleine.
Das ist eher ungewöhnlich. Wo arbeiten Sie denn?
Was? Ach so, ich bin seit kurzem Rentner und jetzt verplant mich meine Frau für alles Mögliche.
Ah, kein Problem. Wir schnüren Ihnen das richtige Protestpaket. Sollen Sie im Garten arbeiten?
Ja.
Misthaufen reinschütten.
Wissen Sie, was dann zu Hause los ist?
Sie sollen einkaufen fahren?
Ja, auch.
Klassischer Streik. Das Fahrzeug bleibt im Depot.
Weil Sie meinen Garage. Meine Frau wird mir was husten.
Sie sollen das Bad putzen?
Ja, genau.
Kleben Sie sich an der Toilette fest?
Also... Entschuldigung, das sind ja alles ganz grauenhafte Vorschläge.
Nein, Sie müssen nur richtig mitarbeiten. Protest erfordert Einsatz.
Also wissen Sie, für diese Binsenweisheit verlangen Sie wahrscheinlich auch noch Geld. Und Sie wollen Streikberater sein? Also ich setze mich jetzt hier hin und starre so lange die Decke an, bis Sie mir was Vernünftiges anbieten.
Sehen Sie? Geht doch.
Stefan, das Stück sollten wir in unserer Service-Ecke archivieren. Ja. Vielleicht neben dem Ratgeber Abgasskandal und den Klimawandeltipps für Vielflieger.
Ja. Alles klar. Jahreszustandsbericht der Intensivstation zum
Bitte, Stefan.
Zum herausragend
Danke.
Beschissenen Jahr 2024. Oh. Komm, ich sag's, wie es ist. Obwohl bei allem Ärger, Enttäuschung und Elend, man darf inzwischen in diesem Land wieder offiziell kiffen. Ah. Und dieses Konsum-Cannabis-Gesetz, kurz KCANG, das kam am 1. April genau zur richtigen Zeit. Man kann sich jetzt die Lage in Deutschland nicht nur legal schön trinken, sondern eben auch schön kiffen.
Wir müssen die Menschen durch den Winter bringen, indem wir jetzt die Graspreise deckeln.
Ja, eine richtige und sinnvolle Maßnahme.
Absolut.
Graspreise deckeln, ja. Der Konsument sagt sich...
Ja, danke, Ricarda Lang. Nimm auch noch einen tiefen Zug und dann kriegen wir das Zeug vielleicht umsonst.
Es gibt ja jetzt die Kifferclubs, die offiziell Cannabis Social Clubs heißen. Und davor Buena Vista Social Cannabis Clubs, also Orte, an denen man mit seinem Tun nicht kriminalisiert wird.
Die Menschen wurden viel zu sehr kriminalisiert für eine Nichtigkeit. Ob du dir die Birne wegsäufst oder kiffst, es macht keinen Unterschied. Wir brauchen keine Restriktionen.
Ja, doch, Unterschied macht's. Beim Kiffen ist die Stimmung viel besser. Da fällt mir, Peter, dieser Kifferwitz schlechthin
ein. Oh, echt, Stefan.
Kennst du den, wo Jesus zurück auf die Erde kommt und sich zu zwei Kiffern an den Straßenrand setzt und fragt, was sie da machen? Wir rauchen einen Joint. Willst du auch mal probieren? Jesus nimmt einen kräftigen Zug und lehnt sich zurück und sagt, puh, das war gut. Ja? Und dann sagt er noch, ich bin übrigens Jesus. Daraufhin antworten beide Kiffer gleichzeitig, yeah, man. So soll es sein.
Ist das jetzt hier noch eine seriöse Satire-Sendung?
Ja, natürlich. Dieser Witz verbindet Religion, Genusskultur und positive Energie mit Karl Lauterbach.
Apropos, es ist ja eine Initiative gewesen, die vorwiegend von Karl Lauterbach ausgegangen ist. Einer, der immer so spricht, als hätte er gerade eine Tüte konsumiert. Hat er aber nicht, ja. Vielleicht liegt es einfach bei ihm am Salzmangel. Aber ganz so einfach ist es ja mit dem Kiffen in Deutschland auch nicht. Es gibt ja auch Regeln. Man darf nicht überall in der Öffentlichkeit kiffen, muss Abstand halten zu Kindergärten zum Beispiel. Ja. Und das alles muss ja auch von der Polizei kontrolliert werden.
Ich sage, ich habe keine Lust, meine Polizisten mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Die gehen dann irgendwelche fröhlichen Kiffer jagen. Die gehen dann mit dem Rollmaßband raus und gucken, ob von der Schule der Abstand groß genug ist. Fragen, ob die Oma oder der Opa vielleicht auch noch einen Anbau gemacht hat.
Ja, zu Recht, Herr Reul, NRW-Innenminister. Oma und Opa sind ja oft die Schlimmsten. Getarnt durch ein schützendes Alter und zu Hause unter ihrem Rotlicht wird nicht nur der Rücken gewärmt, da wachsen und gedeihen ganze Cannabiswälder.
Ach, hör auf, Stefan. Echt, zieh's jetzt nicht komplett ins Lächerliche, ja? Aber den O-Ton müssen wir trotzdem archivieren. Absolut. Vielleicht am besten im Recht und Ordnung Regal, ja? Ich meine, wo kommen wir denn hin, wenn hier jeder raucht, was und wo er will?
Hallo der Herr, bitte einfach mal rechts rangehen.
Ey, was geht ab?
Allgemeine Cannabiskontrolle. Sie wissen schon, Abstände, Mengen, Kontrolle eben.
Schon klar, kein Problem, alles cool.
Ja, also die einfachen Fragen vorweg. Haben Sie Cannabis dabei oder in letzter Zeit konsumiert?
Aber hallo, das will ich aber wohl meinen.
Was von beiden? Konsum oder Mitführung?
Was immer du willst.
So kommen wir nicht weiter. Also mal ganz konkret. Sie haben Cannabis dabei.
Genau.
Wie viel?
Also mitgenommen habe ich ja die erlaubten 25 Gramm, aber die erste Tüte ist natürlich schon weg.
Aber wo haben Sie denn die Menge erworben?
RSV Hannover 24.
RSV?
Rauchsportverein. Rauchsportverein Hannover 24, wegen Gründungsjahr und so.
Ja, danke. Und Sie haben eine Teilmenge direkt im Club konsumiert?
Nee, das wäre ja verboten. Ich habe mir da vorne auf der Bank ganz gemütlich eine angesteckt.
Im öffentlichen Raum? In der Fußgängerzone?
Aber sowas von.
Sie kennen die entsprechenden Gesetze und Verordnungen?
Wie sagte Bob Marley? Die Law of the Land is the Law of the White Man, the Law of the Hypocrite.
Ich weiß nicht, was Ihr Herr Meierlein gesagt hat, aber dieses Gesetz ist von Karl Lauterbach.
Cannabis-Karlchen ist cool. Außerdem ist es 10 nach 8.
Wie bitte?
Ab 20 Uhr ist der Genuss im öffentlichen Raum erlaubt. Zumindest bis 7 Uhr morgens, aber da penne ich ja eh noch.
20.10 Uhr? Tatsächlich, Kinder, wie die Zeit vergeht. Bleibt immer noch der Abstand.
Welcher Abstand?
Der Mindestabstand zur nächsten Kita, Schule, Jugendtreff etc. 100 Meter.
Na und? Wo ist hier denn sowas?
Kindertagesstätte Maulwurfshügel. Laut Stadtplan, Moment mal. Also wir stehen hier. Maulwurfshügel ist da. Das ist bummelig ein halber Zentimeter. Bei einem Maßstab von 1 zu 10.000 sind das
50 Meter.
Wie?
50 Meter. Ich bin bekifft, aber nicht doof.
Eben, 50 Meter. Sie müssen aber 100 Meter Abstand halten.
Ey, das sind 50 Meter Luftlinie. Aber um da hinzukommen, muss ich hier die Straße runter, da über die Leinebrücke und dann auf der anderen Seite den ganzen Weg wieder zurück. Das sind locker 500 Meter. Und so viel kann ich gar nicht rauchen, dass ich so high werde, dass ich da locker rüberschweben kann. Außerdem ist die Kita jetzt dicht, es ist 7:45.
Echt? 7:45? Dann habe ich jetzt Feierabend. Sag mal, du sagst, du hast die vollen 25 Gramm dabei. Ich meine, was hältst du davon, wenn wir da drüben im Park einfach noch ein bisschen locker abhängen?
Logans, ich gebe einen aus auf Cannabis-Karlchen.
Ja, komm. Hier riecht es komisch, das ist weil
wir kiffen.
Und manchmal kommt die Polizei. Ich baue mir jetzt mal so ein Teil zum Kiffen. Das finden die bestimmt auch geil. Da, 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 da.
Wir kiffen.
Da, 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 da.
Wir kiffen. Wir kiffen, wir kiffen, wir kiffen.
Jahreszustandsbericht 24 der Intensivstation mit Peter Stein und Stefan Fritsche. Und auch in diesem Jahr lag ja über diesem Jahr ein großer Schatten. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist immer noch nicht besser geworden, eher schlechter. Es wurden viele Waffen geliefert, es wurde viel verhandelt und am Ende wieder nix.
Ey, aber es gibt ja auch immerhin Versuche, neue Wege zu gehen.
Welchen meinst du?
Na, den Mützenich mit seiner eingefrorenen Taktik da.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?
Ach ja, Krieg einfrieren. Dafür hat er viel einstecken müssen, der arme Rolf Mützenich von der SPD. Krieg einfrieren, wie könne man sowas vorschlagen, haben die meisten gefragt. Wie pazifistendämlich kann man eigentlich sein und reichen minus 18 Grad? Und vor allem einfrieren im Klimawandel?
Liebe einzige Hobbitek-Freunde, hallo zu einer Sonderausgabe. Mein Name ist Jean Pütz. Aus gegebenem Anlass zeige ich Ihnen heute, was man beim Einfrieren eines Krieges beachten muss. Da uns ja der Klimawandel dabei nicht hilft, müssen wir uns einen sehr großen, lokal begrenzten Gefrierschrank besorgen und 2 Wochen auf Stufe 6 vorkühlen. Das erfordert hohen Energieeinsatz, wobei gefrorenes Lächeln oder auch gefrorene Mienen von Andersdenkenden durchaus unterstützen können. Wenn wir den Gefrierpunkt erreicht haben, dann achten wir auf die sinnvolle Befüllung. In die oberen Fächer füllen wir Siegeswillen, Durchhalteparolen und Absichtserklärungen in 3 Schichten ein und runden mit Solidaritätsbekundungen und einer Mützenich-Rede ab. Dann drücken wir noch das Energiesparprogramm »As long as it freezes«. In das Frischhaltefach kommen Diplomatiebekundungen und eine Annalena Baerbock-Puppe, auch wegen der feministischen Kälte. Im unteren Teil müssen dann Landkarten, Drohnen, GPS-Satelliten und das Wahlergebnis Putins Platz finden. Und die Macron-Bodentruppen, aber Vorsicht, die nehmen viel Platz weg. Wenn man das jetzt 30 Jahre so lässt, kann man auch wieder ans Auftauen denken. Und beim nächsten Mal zeige ich Ihnen, wie der Permafrost dabei helfen kann. Viel Freude beim Nachmachen, Ihr Jean Pütz.
So Peter, diesen Beitrag bitte auch ins Ratgeberregal da hinten. Ne? Okay, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass wir nochmal Einfriertipps für den Ukraine-Krieg geben müssen. Ansonsten war und ist der Krieg eher das, was ich mit beschissenes Jahr 24 meine. Also Gefühl.
Schon wieder Endzeitstimmung?
Nee, nee, aber wenn du dich umschaust, läuft irgendetwas gut? Ich meine, außer dieser Sendung jetzt, ne? Irgendwas anderes?
Aktien von Rheinmetall.
Aktien von Rheinmetall.
Ja, aus Gründen. Ja, und da ist doch nur völlig natürlich, dass die Produkte von Rheinmetall auch ein bisschen dichter an die Gesellschaft heranrücken.
Wie meinst du das genau?
Naja, bisher war das doch immer so ein wirtschaftlicher Fremdkörper im Land. Mit Charmeffekt. Ja. Ja. Waffenproduktion aus Deutschland. Und man kannte da auch niemanden. Ja? Da gab es keinen Vorstand, keinen Vorsitzenden, kein Werk und schon gar keine Mitarbeiter. Von den Waffen ganz zu schweigen. Mhm. Ja? Wären die nicht an der Börse gelistet, fast niemand würde den Laden überhaupt kennen. Ja. Und jetzt ist Rheinmetall unsere letzte Hoffnung vor Putins Berlin-Einnahme.
Putins Berlin-Einnahme? Wann besetzt er dann den NDR? Ja. Muss ich mir Sorgen machen?
Ja, okay, eins nach dem anderen. Aber was ich halt sagen will, ja, die Produkte sind jetzt wieder hochwillkommen. Und auch die Kleinsten sollen sich schon dran gewöhnen, damit die Woke-Pazifistenhaltung mal ein Ende hat. Ja? Wo willst du denn die Soldaten von morgen herkriegen? Aus dem Cannabis-Club oder den Veggie-Verein? Ja? Anton Hofreiter kann es schließlich nicht allein machen. Vergiss es. Da muss jetzt auch mal im Alltag Begeisterung für Verteidigung geweckt werden, ja? Ich sag nur kriegstüchtig.
Guten Tag, Herr Dresen. Sie haben bei Ihrem Karussell bereits Konsequenzen aus den aktuellen Entwicklungen gezogen.
Ja gut, also die Gäule mussten ja sowieso weg, ne?
Ey, Gäule darfst du doch gar nicht mehr sagen, du Linksgewinde!
Ja, mein Gott! Also Pferde ging ja nicht mehr, wegen Tierschutz.
Genau, weil Tierschützer einen Gewöhnungseffekt befürchten, sodass man es dann normal findet, auf Pferden zu reiten.
So, und dann kam die Sache mit der Bundeswehr. Denn an Waffen müssen wir uns jetzt wieder gewöhnen, ne? Der Herr Hofreiter zum Beispiel, der hatte ja...
Hofreiter darfst du wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Worauf soll der denn reiten ohne Pferde?
Jetzt mal komm zu, Marita. Also, wir bekommen jetzt jedenfalls eine Waffengewöhnungskarussellprämie vom Verteidigungsministerium.
Und deshalb sieht man jetzt auf Ihrem Karussell statt Pferdchen und Einhörnern Panzer und Raketen.
Jawohl, ich sage immer, an einem sonnigen Tag, wenn die Kotzmühle nonstop läuft, dann machen wir locker 200, 300 Kilometer. Dann sage ich immer, Langstreckenraketen.
Du sollst nicht Pferde nachmachen, du Hilfsbremser.
Ruhe!
Ja, aber Herr Dresen, wo haben Sie denn jetzt so schnell diese Attrappen her?
Attrappen? Du machst mir Spaß. Das ist ausrangiertes Zeug. Noch von der Strack-Zimmermann. Ist aber entschärft. Also die Waffen. Ja, und die Strack-Zimmermann auch.
Und Herr Dresen, wie ist jetzt das Echo auf Ihr Fahrgeschäft?
Also bombig. Gucken Sie hier die Fotos. Das ist die Barley, macht eine Ehrenrunde auf der Haubitze. Und guck mal, der Lindner hängt mit dem Kopf da unten. Den hat es ein bisschen von der Überschall-Atomrakete gehauen. Aber er wollte ja unbedingt Tempo 160. Hm.
Ja, aber so richtige Karussellromantik kommt da jetzt nicht mehr auf, oder?
Ach, was kommt Romantik? Feuerwehrwagen? Polizei? Hubschrauber? Hast du dir so eine Kindersalatschleuder mal in Ruhe angeguckt? Ja, und unser Geschäft hier, das ist sowieso für Erwachsene.
Darf ich Sie hier mal fragen?
Geil! Geil, ich hab schon 35 Runden! Geil, also wenn der Putin das sieht hier, geil, echt.
Korrekt, wir haben schon Anfragen für unser Karussell an die NATO-Außengrenze aufzubauen. Dann überlegt der Ivan sich zweimal, ob ihm die Gäule durchgehen.
So, jetzt reicht das aber. Schluss, sonst kommen die Schreckschrauben von Petra wieder.
Der Jahreszustandsbericht 2024 der Intensivstation, unsere Aufarbeitung dieses Jahres.
Und wieder ein Jahr, in dem sehr viel Schwachsinn erzählt wurde. Absolut. Und warum, Stefan, habe ich den Eindruck, dass 70% davon aus Bayern kam. Ja,
keine Ahnung, Peter. Ja. Aber es stimmt. Also wenn ich hier mal unsere Schwachsinnsabteilung anschaue, ja, und da mal reingreife. Was haben wir denn hier? Ah, siehste.
Wir sind das Space Valley. Und ja, ich will nicht zum Mond, aber ich sage es mal ganz ehrlich, so eine bayerische Flagge auf dem Mond, das würde mir gefallen.
Ja, und am liebsten würde er dann noch eine Leberkässemmel und zwei Nürnberger Bratwürste dran tackern.
Und den Aiwanger.
Ja, denn zumindest bayerische Fleischwaren sind ja fast wichtiger als so eine blöde Flagge.
Schweinsbraten, Schäufele, Leberkäse, Weißwurst und natürlich Nürnberger Rostbratwürste haben in Bayern quasi Verfassungsrang, ja, und sind deswegen auch geschützt.
Genau. So, und die alle bitte in die Schwachsinnskiste, ja?
Stefan, die ist voll.
Ja, dann leg sie daneben. Wir brauchen demnächst sowieso so einen extra Söder-Container. Kannst ja auch nicht mal recyceln, diesen Schwachsinn. So, Peter, 2024, warte, was haben wir hier? Ah, ja, Fußball.
Ah, ja, das ist ja oft das Einzige, was einen noch aufbaut, wenn es so richtig schlecht läuft.
Ja, 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 gerade dann, wenn man wie wir in Hamburg wohnt, da fällt das auch noch weg.
Ach komm, zweite Liga ist doch auch schön, aber du meinst wahrscheinlich auch die EM, ne?
Ja, 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 Europa zu Gast bei Freunden. Alle haben Party gemacht, die Holländer von rechts nach links und von links nach rechts. Was hatte das eigentlich zu bedeuten? Betrunken oder bekifft oder Geheimsprache?
Ach, einfach nur, weil sie Holländer sind. Ja. Ansonsten war es eine, ich würde sagen, schöne Fußball-EM, ein Fußballfest. Und der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann ist ja nicht nur durch taktisches Wissen aufgefallen, auch beim Prozentrechnen war der einzige mit Durchblick.
Wenn wir 90% den Ball haben, dann ist es mir scheißegal, wie wir verteidigen, weil wir nicht verteidigen müssen. Wenn wir aber halt nur 44% den Ball haben, dann müssen wir 56% verteidigen. Und wenn wir von den 56%, was er dann wie 100% ist, nur 10% gut verteidigen, hat der Gegner 90% Chance, gut ein Tor zu schießen. Und das ist am Ende des Tages zu viel.
Also wie war das in der Mitte mit den 56%? Okay, der Mann hat ein Master in Prozentrechnung. Mhm. Aber anders kannst du es ja heute gar nicht mehr schaffen. Also wenn wir hier 90% Gags haben, dann müssen wir mit 10% Dialog auffüllen. Wenn wir aber nur 56% Gags haben, müssen wir zu 44% überbrücken. Wenn dann aber die 56% die 100% sind, dann sind die restlichen 45% genau das, was einen aus dieser Rechnung rausbringt. Und müssten es nicht eigentlich nur 43% sein? Am Ende stehst du nur mit 1% Gags da. Und das ist dann noch Strecke zu wenig.
Sehr schön, Stefan. Hm. Sehr schön. Gibt es noch was anderes Schönes von der EM? Irgendwas, das aufbaut oder nachwirkt?
So ein bisschen eine Drecksackmentalität.
Zu oft Lothar Matthäus gehört, oder was? Drecksackmentalität. Ich meine, wir sind doch hier nicht bei der CSU, ja, oder?
Oder? Fußball. Dieses feinsinnige und harmonische Spiel auf zwei Tore mit Rücksicht und gegenseitiger Achtung fern des bösen Kommerzes. Drecksackmentalität ist da nun völlig kontraproduktiv. Was bleibt denn nun jenseits der Drecksackmentalität hängen?
Fast Halbfinale, ja. Und dann die flammende Rede von Nagelsmann in seiner Nebenfunktion als Deutschlandmotivator.
Ich habe es ja gestern schon in meinem anderen Interview gesagt, dass ich mir einfach wünsche für dieses Land, dass wir verstehen, dass es gemeinsam einfach besser geht. Wenn ich meinem Nachbar helfe, die Hecke zu schneiden, dann ist er schneller fertig, als wenn er es alleine macht. Und wenn wir immer nur in Tristesse verfallen und in alles ist grau und alles ist schlecht, dann wird sich keiner verbessern und das gilt im Fußball wie auch in der normalen Gesellschaft.
So nämlich, ja. Willy Brandt hätte gesagt, wir müssen mehr Nagelsmann wagen. Ja,
absolut. Kannst du den Ton mal über den Eingang zur kleinen Wir-schaffen-das-Halle hängen?
Okay.
Und wir machen daraus noch einen Klingelton. Bei jedem Anruf meldet sich erstmal Nagelsmann. 2025 muss besser werden und warum nicht bei jedem Anruf daran erinnert werden, verdammt. Ansonsten muss man ja ehrlich sagen, EM24, das hat uns ja einige Erkenntnisse gebracht.
Die Top 10 Erkenntnisse nach 4 Wochen Fußball-EM im eigenen Land. Platz 10. Die Welt zu Gast bei Freunden ist so 2006. Heute pfeifen wir im Stadion Spieler der Mannschaft aus, wegen der wir es nicht ins Halbfinale geschafft haben. Platz 9. Männer dürfen heute auch mal weinen, allerdings nur, wenn sie Ronaldo heißen und einen Elfmeter vergurken. Platz 8. Wenn sie schon im Viertelfinale ausscheiden, ist auf der anschließenden Pressekonferenz höchstens mal eine brüchige Stimme gestattet. Platz 7. Traditionen werden nicht gebrochen. Die Mannschaften werden zwar immer diverser, aber es gibt nach wie vor keine schwulen Fußballer. Platz 6. Alle kennen jetzt den Wolfsgruß und deutsche Nazis sind irgendwie neidisch auf die Türken, dass der noch nicht mal illegal ist. Sieht im Stadion aber trotzdem nicht gut aus. Platz 5. Im Ausland wissen jetzt alle, wie beschissen die Deutsche Bahn und wie marode unsere Infrastruktur ist und haben ein bisschen Mitleid mit uns. Platz 4. Und Geld spart es auch, denn es senkt die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit der früher immer so pünktlichen und akkuraten Deutschen, entbindet die Politik von Investitionen in den Erhalt der Verkehrswege und rettet die Schuldenbremse. Platz 3. Gelsenkirchen ist Kacke. Das hätten wir ohne die Berichterstattung aus dem Ausland eventuell gar nicht mitbekommen. Hamm, Pirmasens, Delmenhorst, Offenbach und Dessau können aufatmen, weil sie keine turniertauglichen Stadien haben, die Auslandsmedien anlocken könnten. Platz 2. Die Hoffnung einer angeschlagenen Regierung, irgendwie nochmal so durchzukommen, indem man eine Parlamentswahl bewusst mitten in ein Fußballturnier legt, ist unbegründet. Aber vielleicht hat Macron ja mehr Glück, wenn er die nächste Präsidentschaftswahl überraschend schon während der Olympischen Spiele stattfinden lässt. Platz 1. Die Erkenntnis, dass, wenn man nur oft genug Sommermärchen sagt, neues Sommermärchen, Sommermärchen 2.0 oder Sommermärchen Reloaded, dass es dann schifft wie aus Eimern. Gibt es einen Gott und hasst er Fußball oder uns?
Ja, das ist ja die Frage. Hasst Gott Fußball? Ich glaube, er war nur gerade mit was anderem beschäftigt. Bei der WM ist er wieder besser drauf, da bin ich sicher. Weißt du, in der Zwischenzeit lässt er den Fußball mal allein feiern. Übrigens hier ein ungenannter Mitspieler von Energie Cottbus, kurz nachdem sie in die dritte Liga aufgestiegen sind.
Wir haben Sonntag durchgefeiert, Montag durchgefeiert, Dienstag durchgefeiert. Wir haben am Donnerstag erste Mal 30 Minuten trainiert. aber nur wer gerade auslaufen konnte.
Ja, das ist auch Fußball. Weit weg von Drecksack-Mentalität. Ein Sport, der Menschen zusammenkommen und eine gute Zeit haben lässt. Den legen wir uns mal für häufigeren Einsatz zur Seite, Peter. Könnte man auch nach einem SPD-Sieg im Bund spielen.
Oder nachdem Trump nicht aus der NATO ausgetreten ist.
Oder auch nachdem der HSV aufgestiegen ist.
Da kommst du mit 3 Tage Besäufnis aber nicht aus.
Echt nicht? Wer entscheidet das am Ende?
Ich entscheide das, weil ich hier die Sitzung leite und jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe hier, ja. Hier geht's jetzt vorne weiter.
Ja, ist ja gut, Frau Baas. Mann, ey, die ist ja auch echt auf Zinne, ne? Und was soll das jetzt bitte?
Elefanten.
Ja, ja, schon, aber ich meine, was willst du mir damit sagen?
Weil Botswana unter einer Elefantenschwemme leidet und uns welche abgeben wollte. Echt? Weil wir so PC sind und gegen die Lockerung der Trophäeneinfuhr gestimmt haben.
20.000 wilde Elefanten von Botswana nach Deutschland abschieben. Mit dieser Ankündigung hatte Präsident Masisi für Aufsehen gesorgt.
Und die hätten hier alle herkommen sollen? Mhm. Über die Grenze, so Hannibal-mäßig?
Ja, vielleicht. Botswanas Präsident hätte sie vielleicht auf die Balkanroute geschickt. Mhm. Allerdings hätten Schlepper da auch wenig Erfolg gehabt. Obwohl, Elfenbein gegenüberfahrt, das wäre für manche Schleuser ein gutes Geschäft gewesen. Mhm. 20.000 Elefanten in Deutschland mit subsidiärem Schutz, Familiennachzug nicht ausgeschlossen. Da hatten einige in diesem Land aber schon Bedenken. So zum Beispiel die Einwohner von Afrika, einem kleinen Dorf in der Uckermark.
Sonntag, 7. April 2024. Ich befinde mich auf dem Weg nach Afrika. Der 14 Einwohner große Ort liegt in der Gemeinde Fliet-Steglitz im Landkreis Uckermark und bereitet sich aktuell auf die Ankunft der ersten Elefanten vor. Ich fahre ins Dorfzentrum, um mit den Menschen über die Pläne der Regierung zu sprechen. Schnell zeigt sich, die Verunsicherung ist groß. Afrika begibt sich mit den Dickhäutern auf unbekanntes Terrain.
Wo sollen die denn alle hin? Wir haben ja nicht mal eine Sporthalle als Unterkunft. Und haben Sie sich mal angeschaut, wie viel Gras Elefanten pro Tag fressen? Die kriegen also wesentlich mehr Nahrung als unsere heimischen Schafe. Obwohl die Schafe schon viel länger hier sind.
Ich bin absolut gegen Elefanten in Afrika. Die sind eh alle kriminell. Und ich habe Angst davor, dass sie uns unsere Frauen wegnehmen. Welcher Mann kann schließlich mit einem Elefanten mithalten?
Ich habe gehört, dass man Elefanten als Transportmittel für Kinder zur Schule einsetzen will. Jetzt nehmen die unseren Busfahrern auch noch die Jobs weg. Wo soll denn das hinführen?
Sorgen und Ängste, die auch Bürgermeister Stefan Savanne vernommen hat. Er jedoch versucht, die Bewohner von Afrika von den Vorteilen der Rüsselmigration zu überzeugen.
Wir müssen versuchen, die Elefanten so schnell wie möglich in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Wir orientieren uns dabei an den Forschungen von Elfie Donnelly aus Österreich. Ihre Fachbücher über diesen Elefanten namens Benjamin sind inspirierend. Wenn wir das gut machen, können Elefanten bald auch bei uns Briefträger, Schornsteinfeger oder Müllmann sein.
Ein ambitioniertes Vorhaben. Elefanten gegen den Fachkräftemangel. Trotzdem pocht auch Bürgermeister Savanne auf einen gerechten Umverteilungsschlüssel.
Also es wäre toll, wenn wir die Einwanderungsquote der Elefanten auf nationaler Ebene klären könnten. Am besten wäre eine gesamteuropäische Lösung gemeinsam mit der EU.
Die Wünsche von Bürgermeister Savanne wurden erhört. Die EU hat inzwischen Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Und so wartet die Dorfgemeinschaft von Afrika auf eine Entscheidung aus Rüssel. 1000 Elefanten.
Hier ist der Intensivstation Jahreszustandsbericht 2024 mit Stefan Fritsche und Peter Stein. Wir sichten hier das ganze Material und Stefan, guck mal hier. Ja, das ist die ungeordnete Sprüchekiste. Schau mal hier, was ich da hab.
Ach nee, komm. Die jetzt?
Ja, die. Also ich meine, für einen Spruch war die immer gut. Ne?
Für einen? Gott, die ist so selbstverliebt in ihrer pseudobescheidenen Rebellenattitüde.
Ja, aber lachen konnte man schon.
Ich weiß, wovon ich spreche. Mir kommen viele Blumen entgegen, wo hinten noch der Topf dran hängt.
Ja, Frau Strack-Zimmermann. Hm. Ja, das meine ich, Peter, immer so kokett mit Sprüchen. Dieses Pseudo-Tacheles-Gerede hat mich echt genervt. Und witzig war es ehrlich auch nicht.
Ich halte es mit meinem Motorradtrainer, der doppelt so groß und doppelt so breit ist wie ich. Und mir immer wieder gesagt hat, guckst du scheiße, fährst du scheiße.
Archivieren?
Für was? Was soll mir das sagen? Eine Binsenweisheit mit dem hippen S-Wort. Die traut sich aber was, sagt einfach so scheiße. Das muss eine von uns sein. Peter, ich kann's nicht. Bitte nimm das Ding mit nach Hause. Ich will das hier nicht haben.
Damit auch unsere Kinder und Enkelkinder und die Enkelkinder meiner Enkelkinder so ein tolles, geiles Leben haben. Das war ein Witz, okay?
Okay, ist ja gut jetzt, ja. Ach, naja, 2024 hat ja auch wirtschaftlich nicht wirklich überzeugt.
Oder, um es mit Strack-Zimmermann zu sagen, regierst du scheiße, läuft es scheiße.
Oh, Stefan, echt wieder so negativ. Ja,
hey.
Ja, dabei gab es doch immer mal wieder Silberstreifen am Horizont, zumindest für den Wirtschaftsminister.
Auch das ist ein politischer Arbeitsauftrag, diesen Silberstreif zum Leuchten zu bringen. Das passiert ja nicht von alleine.
Ja, Silberstreif, Wirtschaft. Ja, ja, das ist mal was Positives. Ne? Ich würde sagen, wenn es denn schon so positiv ist, dann in die Wir-schaffen-das-Halle bitte. Und nimm diesen hier auch gleich mit.
Das Schlechtreden von Zukunftstechnologien, von E-Mobilität, von Wärmepumpen, von grünem Wasserstoff, von Hochlaufwasserstoff, das muss aufhören.
Ja, und wenn's dann aufhört, ist es dann auch gleich besser?
Ja, wenigstens gefühlt. Ah. Also für Habeck war dieses Jahr nun ehrlich eine Katastrophe. Mhm. Der Wirtschaftsminister gefangen im Körper eines Kinderbuchautors, wie Söder das immer sagt. Fing ja mit dem Heizungsgesetz an und von da an war klar, wer hier die Gesamtschuld an allem hat.
Ich glaube an die Schuld der Grünen, dieser Verbotspartei, die Schöpfer sämtlicher schlechter Laune zwischen Himmel und Erde. Und an Robert Habeck, den Mann in meinem Heizungskeller, ihren Herrn. Gewählt vom Parteitag der Ökoterroristen, zum Wirtschaftsminister gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Hinabgestiegen in das Reich meiner Gastherme, die er herausgerissen und entfernt hat. Am dritten Tag aufgestiegen aus dem Keller, in dem nun eine Wärmepumpe steht. Aufgefahren zum Windrad. Er sitzt zur Rechten der Baerbock, dieser grünen feministischen Missionarin. Von dort wird er kommen zu gendern, die Lebenden und die Toten. Ich glaube, die Grünen verbieten das Fleischessen, das Fahren mit Autos, sämtliche Urlaubsreisen, das Lachen, das Atmen, das Denken, kurzum das Leben. Amen.
Oh, das ist echt unfair, das weißt du. Ich habe diesen Beitrag nur unter Protest mitgesprochen. Ewig dieses Grünen-Bashing. Gut, dass Habeck da jetzt eine Abwehrstrategie hat.
Diese vertrottelten Aussagen nehmen, anlächeln und in die Ecke stellen. Und das, glaube ich, ist sanfte Radikalität. Insofern habe ich relativ gute Laune. Das wird schon werden.
Guck, gute Laune. Und das, obwohl er ständig angepisst wird, wie Stracki sagen wird. Und dass es nun in 24 nicht ganz so gut gelaufen ist. Hey, dann halt die nächsten 4 Jahre, ja? Dabei bemüht sich der Habeck, wo er nur kann und lotet alle Möglichkeiten aus. Das schätze ich so an ihm.
Willkommen im Reich der dunklen Kräfte.
Bei der FDP?
Oh, Herr Minister, Sie sind's.
Haben Sie mich schon erwartet, oder was?
Ja, wissen Sie, alle Wirtschaftsminister kommen früher oder später durch diese Tür. Vertrauen Sie mir. Wo drückt denn der Schuh?
Ja, mit der deutschen Wirtschaft geht das nicht so aufwärts, wie ich das geplant hatte. Und dann da dachte ich, muss schwarze Magie im Spiel sein.
Natürlich, immer dasselbe. Na, dann kommen Sie doch gleich mal mit in die Wirtschaftsabteilung.
Ja, die Annalena, die kauft ja nicht an sowas, aber auch keine Ahnung von Wirtschaft. Wirtschaft ist 80% Psychologie.
Und 20% Voodoo.
Oh Gott.
Alles in Ordnung?
Oh Gott, ich dachte, ich hätte den Lindner vorm Schaufenster gesehen.
So, ich hätte hier was für Sie. Dieser Traumfänger mit Dreifachwirkung schützt vor Inflation, Rezession und Union. Nur 98,99.
Was hängt denn da unten dran statt Federn?
Ach, das sind die alten Telekom-Aktien.
Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Haben Sie vielleicht irgendwas Potenteres, irgendwas, das die Wirtschaft so richtig ankurbelt? So ohne neue Schulden.
Wirtschaft ankurbeln ohne neue Schulden und ohne Steuersenkungen. Also da müssen wir schon in die schwarze Magie abteilen. Hier, schauen Sie doch mal.
Was ist das?
Das sind die Nasenhaare von Ludwig Erhard. Wenn Sie die in eine Zigarre einrollen und rauchen, entspricht jeder Zug auf Lunge 1% Wachstum.
Das ist ja widerlich.
Sagen Sie das mal Helmut Schmidt. Der hat das ganze Ding weggeraucht und sich nur beschwert, dass kein Menthol drin war.
Oh, Rauchen ist mir ungesund. Außerdem passt es nicht zu meinem Image.
Ja, gut, wie Sie wollen. Aber mir gehen jetzt langsam die Ideen aus.
Haben Sie vielleicht sowas wie eine Voodoo-Puppe vom Dobrindt? Das wird schon mal mega helfen, wenn ich nicht so angequatscht werde auf das Thema medienmäßig.
Hören Sie, damit muss man wirklich vorsichtig sein. Martin Schulz, Armin Laschet, Andi Scheuer.
Ja, ja, schon gut. Her damit. Es funktioniert aber auch wirklich, ja?
Es funktioniert, wenn Sie ganz fest dran glauben.
Ja, so wie der Markt.
Sie haben es erfasst. Bar oder Karte?
KTF.
Bitte?
Klimatransformationsfonds.
Ach, das nehmen wir nicht mehr.
Na gut, dann eben Bar.
So, soll ich es Ihnen einpacken?
Ja, und tun Sie noch ein paar Nadeln mit in die Tüte, ja?
Danke für Ihren Besuch, Herr Wirtschaftsminister, und bis zum nächsten Mal. Ah, willkommen im Reich der...
Ach, Herr Lindner, Sie schon wieder.
Wir reden immer über die Grünen und Habeck und vielleicht noch über Baerbock.
Von Annalenchen Baerbock.
Also bitte, Frau Weidel, Sie sind jetzt mal gar nicht gefragt. Pack die mal mit allem, was sie gesagt hat, in die Polemik- und Hetzegrube da ganz hinten. Hä?
Ist auch schon voll. AfD und Söder und Trump.
Dann schmeiß halt weg. Wo waren wir? Ach ja, also immer nur Habeck bringt ja auch nichts. Reden wir doch mal über den anderen.
Wen meinst du?
Na, den mit der Verantwortung.
Haben sie doch alle.
Ja, den mit der Gesamtverantwortung.
Ach, du meinst den mit der Führung, der ja, gesagt ja, hat, ja. Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch?
Genau der, das müsste doch der...
Na komm, sag schnell.
Scholz!
Ja!
Oh, hatte ich glatt vergessen, mich aber gerade noch erinnert, du. Ja. Ganz im Gegensatz zu ihm.
Ja, ja, so kann's kommen.
Du hast mal gesagt, wer Führung bestellt, soll sie bekommen. Hiermit bestelle ich sie.
Ja, selbst der Juso-Chef bestellt nochmal im SPD-Michelin-Restaurant. Lag vielleicht auch am Fachkräftemangel, dass Führung zwar noch auf der Karte stand, aber...
So, was darf's denn sein für Sie?
Ich hätte gern 2x Führung bitte, Hamburger Art.
Ah, tut mir leid, Führung ist aus.
Hä? Sie haben das doch hier groß auf der Karte stehen.
Ja, ich weiß, aber es gab in der Küche Abstimmungsschwierigkeiten. Also, tut mir leid, ich kann Ihnen aber das Zaudermenü empfehlen.
Was ist das genau?
Das ist ein Berliner Zögerling in Harmoniesoße. Mhm. Sehr zu empfehlen.
Klingt interessant. Was gibt's denn dazu?
Dazu gibt's Kompromissknödel.
Ah, nee, die mag ich nicht. Da kaut man immer so lang drauf rum. Haben Sie vielleicht Basta dazu?
Nur noch die Basta Macaroni. Hm. Aber zum Zaudermenü, ich weiß nicht. Also zur Führung hätten die besser gepasst. Aber wie Sie wollen. 2x Zaudermenü, also mit Basta. Und zum Trinken?
Eine große Flasche stilles Wasser, bitte.
Ah, das passt. Danke. Kommt sofort.
Und dann kam ja diese Europawahl.
Und alle hatten Angst vor dem Rechtsruck.
Ja, und vor der AfD und der Remigration und dem Geheimtreffen in Potsdam.
Und von daher geht sie, wo ich mich privat mit wem auch immer treffe, ich sage es so deutlich, einen feuchten Kehricht an.
Es ist skandalös, wenn linke Aktivisten mit Stasi-ähnlichen Geheimdienst- und Zersetzungsmethoden eine private Zusammenkunft angreifen, um unbescholtene Bürger abzuhören und auszuspähen.
Oh, und dann kam noch dieser Sturmbannführer Maximilian Krah, der die SS verharmlost hatte. Und zack, war die AfD selbst für Marine Le Pen in Frankreich nicht mehr rechtsgemeinschaftsfähig in der EU. Man muss sich vorstellen, Europas Rechte wollen die AfD nicht. Da fuhr Alice Weidel extra nach Paris, um zu retten, was zu retten war, rettete es aber nicht.
Und die Angst ging in Europa und die Wahl stärkte die Ränder. Extreme nahmen zu und die Grünen
nicht. Das war bitter und man musste die Zahlen und Ergebnisse der Grünen umfangreich aufarbeiten.
So, was fühlt ihr denn, ihr Lieben?
Also ich fühle nichts mehr.
Ja, das ist nicht gut, wenn man nichts mehr merkt, Gerion. Enrico, kannst du ein Geräusch dazu machen, wie du dich fühlst? Ja gut, sehr gut. Was geben wir dem Geräusch von Enrico für einen Namen, Richard?
Wie wär's mit Bernd?
Ja, gut, ein bisschen ungewöhnlich, ein Geräusch namens Bernd, aber okay. Und jetzt machen wir mal alle gemeinsam das Geräusch. Und
Bernd.
Ja, nee, nicht Bernd sagen, Bernd machen, ne? Also das Geräusch. Es geht ja ums Machen.
Sorry jetzt mal, aber wir müssen doch hier irgendwie das Wahlergebnis aufarbeiten, oder was?
Dürfen, Gerion. Nicht müssen, dürfen.
Ja, von mir aus. Also, der Wahlkampf war komplett scheiße. Allein wie der Robert auf den Plakaten aussah. Wie früher die Leute auf die Gespenstergeschichten kommen. Also.
Ja, kein Wunder. Die Ampel ist doch auch eine Horrorstory.
Mhm, gut, schönes Bild. Wollen wir dem Bild einen Namen geben?
Hast du gerade einen Bernd gemacht?
Ja, also aufarbeiten heißt doch gucken, welche Fehler man gemacht hat und dann überlegen, was man besser macht, oder?
Ja, da habe ich so das Gefühl, du negierst ein bisschen deine Gefühle.
Ja, wie Fehler? Der Absturz war dann nur wegen TikTok und wegen Lindner, oder?
Ja, nee, wir haben doch selber... Haben
ja, okay, und vielleicht noch wegen dem Krieg und wegen den doofen 16-Jährigen. Ja, und von mir aus auch wegen Bernd.
Okay, und das ist ganz viel Material. Danke, Richard, wenn wir das jetzt mal ordnen...
Ja, was gibt das denn da zu ordnen? Wir müssen einfach...
Nee, dürfen.
Wir dürfen endlich mal aufhören, rumzujammern und Geräusche zu machen. Wir haben komplett verschlafen, dass sich keine Sau mehr für die Umwelt interessiert. Wir müssen...
Dürfen, Gerion, ne? Kannst du das Gefühl festhalten und dem vielleicht einen Namen geben?
Ja, scheiße!
Okay, dann fühlen wir uns jetzt alle mal zusammen mit dem Gerion in das Scheiße-Gefühl. Merkt ihr was?
Nee.
Sehr gut, das ist richtig gut. Wenn man merkt, dass man nichts mehr merkt, das ist gut.
Oh.
Ah, und danke für diesen Bernd.
Jahreszustandsbericht der Intensivstation 2024 mit Peter Stein und Stefan Fritsche. Man muss ja sagen, Stefan, auch 2024 gab es jenseits der tagesaktuellen Politik genug Aufreger.
Welcher war es zum Beispiel für dich?
Im Klimagipfel im Ölland Aserbaidschan in Baku. Ah, ja. Da haben sie nicht mal mehr über das 1,5-Grad-Ziel gesprochen, sondern nur noch über Ausgleichszahlungen für Klimaopferstaaten. Aufreger.
Ach komm, sie haben sich getroffen, muss man auch mal sagen. Das ist ja schon mal was, dass sie es immer noch tun. Aber ich habe hier ja meinen persönlichen Aufreger.
Deutschland braucht Politiker, die sich um Deutschland kümmern, die sich um Deutschland bemühen. Und da setze ich natürlich auf Friedrich Merz und Söder. Deutschland braucht einen Trump, der für sein Volk da ist.
Ja, Heino. Trump, Söder, Merz. Heino, Trump, Söder, Merz. Das ist die Achse der Hoffnung. Vielleicht widmet der Merz und Trump noch einen Schlager?
Mhm. Schwarz, braun ist der Merz. Mhm.
Na gut, okay, ich kann's nicht so gut. Aber da musste ich doch mal kurz zucken. Ne? Lass uns das in den Kuriositätenschrank bringen.
Und da gibt's noch was, was mich regelmäßig aufregt.
Ja?
Nämlich, dass es in diesem Land nicht fair genug zugeht.
Ja. Dann geh doch rüber.
Was?
Ja, nix. Also unfair ist in diesem Land vieles. Was genau meinst du?
Na, laut Carework-Studie leisten Frauen immer noch mehr unbezahlte Care-Arbeit als Männer.
Tja.
Und laut Gender Pay Gap verdienen sie noch weniger. Daher haben sie im Alter oft nicht genug Rente und sind von Altersarmut betroffen.
Ja, und? Immer ist es neu? Nee. Kümmert sich die Politik darum? Es ist wie Muttertag. Einmal im Jahr kommt diese Care-Arbeit-Statistik, dann bedauern, dann man müsste mal was ändern, dann wieder hinlegen. Das hatte noch nie Prio, bis heute.
Ja, aber jetzt kommt's. Ja? Das Familienministerium will jetzt Frauen mit Erziehungs- und Haushaltspflichten ein neuartiges und ganz besonderes Symbol der Anerkennung verleihen. Überreicht wird es direkt nach der Hochzeit.
Dann sagen Sie, ja, ich will.
Ja, ich will. Ich will.
Glückwunsch, Frau Mustermann. Als frisch Vermählte erkläre ich Sie hiermit zur stolzen Inhaberin der Arschcard 25.
Danke. Das ist ja großartig. Und was kann ich damit machen?
Unendlich viele Extratätigkeiten im Haushalt übernehmen. Bügeln, saugen, kochen. Und als Bonus gibt's dafür keinen Penny. Sie machen das ganz einfach neben Ihrem bezahlten Job. Und wenn Sie Mutter werden, kriegen Sie automatisch die Arschcard 50, weil dann auch noch die Care-Arbeit dazukommt.
Wow, wie wunderbar.
Ja. Eine angestellte Haushälterin und Nanny verdient monatlich schnöde 4.500 Euro. Aber Sie, als Ehefrau und Mutter, machen Sie das mit der Arschkarte 50 völlig umsonst. Ohne Recht auf Lohn, ohne Recht auf Streik. Nur weil es selbstverständlich ist, dass Sie sich in den eigenen vier Wänden gratis den Arsch aufreißen.
Genial! Und ich krieg dafür sicher keine Wertschätzung, oder? Kann einfach wie ein Schatten hinter den anderen herräumen.
Keine Sorge. Ihre Familie hält Sie sicher nicht mit Komplimenten von der Arbeit ab. Und sollten Sie mal ein paar Tage allein urlauben, bereiten Ihnen Ihre Lieben bei Ihrer Rückkehr einen fulminanten Empfang. Mit Chaos, Dreck und bergeweise Abwasch, die Ihnen sagen, ohne dich läuft nichts, wir brauchen dich. Dann dürfen Sie doppelt so hart schuften, damit Sie die schreckliche Auszeit, die Leere durch die fehlende Plackerei im Nu vergessen.
Wow, nicht arbeiten und dann alles aufholen dürfen, ganz ohne Gehaltserhöhung. Von solchem Luxus können Gewerkschaftler nur träumen.
Ein Tipp, legen Sie noch eine Schippe drauf und Sie kriegen die Arschkarte 100.
Die will ich. Was muss ich tun?
Teilzeit arbeiten. Denn haut der Mann ab und die Kinder sind aus dem Haus, ist ihre Rente so mickrig, dass sie im Alter für ihren Lebensunterhalt Pfand sammeln dürfen, bis sie tot ins Grab fallen.
Stumm schuften und mich nicht in Männerthemen wie Wirtschaft und Politik einmischen, Joker. Und es gibt mit der Arschkarte auch Treuepunkte, oder?
Sicher. Für jede Stinkesocke, die Sie aufheben, für jede offene Zahnpastatube, die Sie wieder zuschrauben, sammeln Sie Punkte auf der Arschkarte. Und dafür gibt's dann je nach Großzügigkeit des Treuepartners am Hochzeitstag eine Halskette oder eine Schachtel Pralinen.
Oh, ich liebe Schokolade.
Da kommt auch schon die nächste. Glückwunsch! Auch für Sie gilt, hast du die Hochzeit erst erwogen, ist die Arschkarte schon gezogen.
Du liebst wie ein Arsch. Du hast mich gewittert, bist mir gefolgt und du nahmst mich aufs Korn. Und du liebst wie ein Arsch. Hast du mit mir gespielt,
So, Peter, wir müssen hier rasch nochmal Werbung machen. Kostet ja eh ein Schweinegeld, diese Sendung.
Okay. Vati, du wäschst ja schon wieder unseren neuen Volkswagen.
Ja, mein Sohn, es ist ja auch schon wieder Samstag. Und freu dich schon jetzt auf die Ferien. Dann fahren wir gemeinsam mit der Frau Mama nach Italien.
Juche, so wie das früher Uroma und Uropa gemacht haben?
Nein, elektrisch und für eine schmale Mark. Denn Volkswagen hat die Leute rausgeschmissen.
Und fortan billig produziert.
Und die Gewinne maximiert.
Und seit der Übernahme gibt es auch wieder einen echten Volkswagen,
den sich auch der kleine Mann leisten kann.
Vati, für mich bist du der Größte.
Volkswagen, ein BYD-Unternehmen.
So, Stefan, wir müssen noch zu den Wahlen im Osten kommen.
Putin-Wahl?
Nahezu östlich. Ah. Obwohl, Putin-Versteher gab es da auch eine Menge. Ah. Thüringen, Sachsen und Brandenburg liefen ja alle nicht für alle zufriedenstellend.
Ja, stimmt. Zumal Sarah Wagenknecht, mittlerweile besser bekannt als BSW, erstmalig mit dabei war. Inhaltlich irgendwo links mit ein bisschen rechts drin.
Und mit ganz viel Frieden. Ja. Ganz viel.
Ja, und der sollte ja in das Vorwort zur Koalitionsvereinbarung. Stimmt. In Thüringen war es ja aber zu wenig friedlich.
Der von den Verhandlern in Thüringen abgesegnete Text weit hinter dem zurückbleibt, was wir in Brandenburg erreicht haben.
Ja, beim nächsten Mal wird es dann mehr. Versprochen, Sarah.
Insgesamt wurden aber alle Parteien der sogenannten Mitte ja abgestraft. SPD nur noch, stimmt die Zahl hier?
Ja, sag schon, Peter, welche?
6,1%.
Ja, klar, da hatten sie noch Glück. Ja, Grüne 3,2, FDP 1,1. Oh. Ja, gerade die SPD musste sich als Kanzlerpartei fragen lassen, wie jetzt und wie weiter?
Ja, so. Schon im Vorfeld gab es ja auch Kritik an Co-Chefin Saskia Esken, die offenbar wenig hilfreich war, weil sie die ganze Zeit in irgendwelchen Talkshows abhing. Ganz offen wurde ihr gesagt, sie soll das jetzt lassen.
Und hat sie?
Naja, aber es half halt nichts mehr. Und hinterher musste sie sich mal ehrlich machen. Ja? Bei uns im Interview. Frage war, waren es die Talkshows oder waren es die Umstände? Woran lag's?
Zunächst bleibt einmal festzuhalten, dass die SPD noch immer in allen Landtagen drin ist. Das zeigt, für Themen wie Lehrermangel, fehlende Kitaplätze und unbezahlbares Wohnen, dafür wird die SPD gebraucht.
Also das, Frau Esken, sind ja alles keine Alleinstellungsmerkmale der SPD. Andere Parteien plakatieren sowas ja auch.
Im Wahlkampf etwas plakatieren ist das eine, es dann nicht machen etwas völlig anderes. Deshalb muss eine SPD-geführte Bundesregierung von der SPD geführt werden, auch wenn wir da noch nicht ganz am Ziel sind.
Naja, dass Olaf Scholz nicht genug führen würde, das ist ja ein Dauervorwurf. Übrigens gibt's den jetzt auch schon aus den eigenen Reihen, verbunden mit der Frage, ist er eigentlich noch der richtige Kanzlerkandidat?
Von mir dazu ein ganz klares wahrscheinlich, wenn Olaf wieder will. Bei der Wahl zum Parteivorsitzenden ist er ja damals gegen mich durchgefallen, aber Kanzler ist er ja qua Amt.
Er will ja, das hat er jetzt schon öfter gesagt. Aber was macht denn die Partei jetzt damit? Das bringt mich zu der Frage, Frau Esken, sind Sie noch die richtige Parteivorsitzende? Eine Parteikollegin hat ja jüngst gesagt, für die SPD wäre schon einiges gewonnen, wenn gewisse Führungskräfte der SPD grundsätzlich nicht mehr an Talkshows teilnehmen.
Das ist natürlich sehr allgemein.
Daneben war ein Foto von Ihnen.
Abbildung ähnlich. Ich vermute, da hat man jetzt womöglich zu lange nicht miteinander gesprochen. Muss man mal was dran ändern. Ich sag ja nie, man kann aus etwas nichts lernen. Letzten Endes sogar aus Solingen. Aber natürlich müssen wir noch besser werden. Deshalb haben wir das Rückführungsverbesserungsgesetz. Wir bereiten einen 10-Punkte-Kommunikationsoptimierungsplan vor, ein gutes Erklärgesetz, das Fortschrittsmachbeschleunigungsgesetz, aber auch ganz einfach Anreize zur Förderung der Nachfrage der Ankurbelung des Verkaufs von E-Autos. Grundsätzlich ist es bei uns wie bei VW. Es liegt nicht an der Führung, sondern am Markt, der zurzeit nicht mehr hergibt für SPD.
Ah, ja. Wenn es denn so ist, wäre dann vielleicht zeitnah ein Job bei VW etwas für Sie, Frau Esken? Dann könnten Sie noch rechtzeitig in Olaf Scholz eine Abschaltautomatik einbauen.
Ich denke, wir sollten Personaldebatten an dieser Stelle beenden. Ich bin eh schon zu oft in Talkshows.
Sachsen, Brandenburg und Thüringen werden jetzt regiert. Das ist die gute Nachricht. Mhm. Irgendwie, weil muss ja. Ja, und alle haben es noch geschafft, die AfD draußen zu halten. Ich glaube, das ist das Signal.
Ja, das ist das Signal. Kann man nur hoffen bei den Brombeeren in Thüringen mit CDU, SPD und BSW, dass das eine bessere Fortschrittspartei wird als die Ampel im Bund.
Übrigens, Ampel aus ist das Wort des Jahres.
Für mich sind das aber zwei Worte, Ampel und aus.
Oh, jetzt sei nicht so kleinlich.
Doch.
Ampel aus war das absolute Topthema im Herbst der Entscheidung.
Ach, Nikolaus ist Ampel aus, hieß es schon im November letzten Jahres von den Jusos. Es reimt sich halt so nett.
Der Nikolaus hat sich halt Zeit gelassen, bis 2024. Und als er sich das Elend auch nicht mehr anschauen konnte, schlüpfte er erst in Lindner und dann in Scholz.
Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Dem konnte ich nicht zustimmen.
Der Bundesfinanzminister zeigt keinerlei Bereitschaft, dieses Angebot zum Wohle unseres Landes in der Bundesregierung umzusetzen. Ein solches Verhalten will ich unserem Land nicht länger zumuten.
Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition.
Vielleicht wusste Scholz von der Provokationspyramide D-Day und von der bevorstehenden offenen Feldschlacht und hat deswegen die Reden schon mal vorbereitet. Aber sei es drum. Stoff für 3 Kinofilme mindestens bietet dieser Showdown schon lange.
Demnächst im Kino. Der Ampelpate. Er macht dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.
Ich muss jedoch abermals feststellen, der Bundesfinanzminister zeigt keinerlei Bereitschaft, dieses Angebot umzusetzen.
Loyalität bedeutet ihm alles.
Zu oft hat Bundesminister Lindner mein Vertrauen gebrochen.
Brichst du sein Vertrauen, bricht er dir die Beine. Dwayne The Rock Johnson spielt Olaf Scholz und ein abgetrennter Pferdekopf, Christian Lindner. Der Ampelpate, nur noch für kurze Zeit im Kino. Hat dein Direktor dich von der Schule geschmissen?
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen.
Wenn dir so ein Haiopai sagt, mach deine Hausaufgaben, dann sagst du...
Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte.
Fuck you, Olaf. Die asozialste Klasse Berlins rechnet ab. Fuck you, Olaf. Es war kein Tag wie jeder andere.
Dies ist kein Tag wie jeder andere.
Sag ich doch. Ein Mann bekommt seine politische Freiheit zurück.
Dennoch fühlt sich dieser Abend falsch an. Falsch und unnötig. Und er wäre auch zu vermeiden gewesen.
Ganz allein bringt er die Dinge wieder ins Lot. Er sattelt sein Pferd und macht sich auf zu seinem nächsten Ziel. Bundeskanzler.
So, sorry. Ich kann das nicht sagen.
Habeck Unchained. Jetzt im Kinoherbst der Entscheidungen. Nur im Kino.
Ampel aus zu Nikolaus.
Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus!
Politisch ist das ein echter Graus.
Jetzt ist's leer im Führerhaus.
Schade allerdings, durchaus.
Ach was, eher ein Irrenhaus.
Und sicher zur Freude Moskaus.
Ei, der Daus, Tag ein, Tag aus.
Dann nimmt man lieber schnell Reis aus.
Und was siehst du jetzt voraus?
Den Merz will jetzt ins Hohe Haus.
Und was lernen wir jetzt draus?
Der Nikolaus steht auf Kehr aus.
So, am 23. Februar wird neu gewählt. Yeah. So richtig mit Schmackes. Und der Wahlkampf ist bereits in vollem Gange. Ich würde sagen, eingeläutet von Habeck am Küchentisch.
Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten. Wenn Sie wollen, auch als Kanzler.
Und wenn Sie wollen, auch am Küchentisch. Küchenkanzler Habeck, und dabei war es nicht einmal seine eigene Küche.
Und da stand auch nichts auf dem Küchentisch.
Nein.
Ja? So ein Klarer vielleicht. Ja. Oder ein Teller Spaghetti Bolo. Das ist doch was, worauf sich alle einigen könnten.
Oder wenigstens eine Falafel.
Ah, Vorsicht, da hätte man wieder gesagt, Habeck kann die deutsche Hausmannskost nicht.
Okay, stimmt, Butterbrot, das wäre für alle okay gewesen. Ja, auch wegen Gürtel, enger Schnallen und fette Jahre sind vorbei und so.
Aber nicht genug der Kanzlerkandidatenankündigung, er wird auch noch aufdringlich.
Aufdringlich?
Ja, er will bei mir vorbeikommen, an meinem Küchentisch und über Küchentische reden.
Und, hat er schon?
Nee, man musste sich bewerben.
Deshalb möchte ich erst einmal zuhören, Ihnen und euch. Vielleicht reden wir am Küchentisch. Ich finde es jedenfalls schön, Sie laden mich ein und wann immer die Zeit es zulässt, baue ich Küchentischgespräche in meinen Alltag ein.
Ja, bei mir könnt ihr da mal ein bisschen die Küche mit aufräumen, Geschirrspüler ausräumen und ein paar Vorurteile abräumen. Und dann könnten wir auch gleich in den Keller gehen und dann die Heizung wegräumen.
So viel Zeit hat er doch gar nicht. Aber man muss schon sagen, das war eine geniale Idee. Der Küchentisch als Keimzelle der politischen Willensbildung. Kannst du den mal bitte in die gute Ideen-Ecke legen, ja. Hinterm Applausschrank so? Ja. Den Habeck hätten wir jetzt auch verarztet.
Jahreszustandsbericht 2024. Sie merken schon, der Zustand am Ende des Jahres ist labil. Keine Regierung, kein Wirtschaftswachstum, keine Perspektive, keine Sonne mehr im Norden.
Und das schon seit gefühlten Monaten.
Meinst du, das ist die Strafe für das Ampelaus?
Wer weiß. Meinst du, Gott ist ein Ampelfan?
Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Da würde der Merz ja sofort aus der Kirche austreten. Oh.
Und Söder gleich mit. Und das wäre fatal für die Kirche.
Absolut.
Ja? Apropos Merz. Weißt du eigentlich, dass der fast unsterblich ist?
Der Merz? Unsterblich?
Ja, hat er neulich angedeutet, als es darum ging, ob er vielleicht zu alt für eine Kanzlerschaft ist.
Ich bin fit genug für dieses Amt. Das liegt ein bisschen bei mir in der Familie. Alle meine Großeltern sind über 90 geworden. Meine Mutter ist heute 96, mein Vater ist 100. Also ich habe biologisch noch einige Jahre vor mir.
Ja, da sage ich mal, mit Merz in die nächsten 16 Jahre. Mindestens. Also den Ton sollten wir auf alle Fälle in die Wiedervorlagekiste legen.
Okay.
Ich erteile Ihnen dazu einen Ordnungsruf.
Ja, danke Frau Pau. Nehme ich zur Kenntnis. Wir müssen hier noch weiterkommen im Jahreszustandsbericht 24. Und zwar nach Amerika.
Es fing ja an, spannend zu werden mit diesem Pate-Moment.
So let's act together. Preserve our democracy. God bless you all. May God protect our troops. Thank you.
Warum gehst du zur Polizei? Warum kommst du nicht zu mir? Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen.
Das hat er gesagt, der beiden. Mhm. Ja. Ich habe gehört, er hat ein Angebot für Der Pate 4. Mhm. Er spielt darin den vermissten Halbbruder des Paten Vito, der die Mafia mittels seines Sohnes Hunter infiltriert hat.
Ach, vergiss es, Stefan, das sind doch Fake News.
Ja, passt aber ganz gut. Ich leg den beiden Ton mal in die historisch wertvolle Kiste.
Ja, da wo die Vertrauensfrage auch liegt. Ja. Und der Scholz'sche Doppelwumms, der da echt viel Platz einnimmt übrigens.
Ja, dann knülle ich ihn ein bisschen zusammen, weil okay. Eh mehr Schein als Sein. Aber ich finde, wir schweifen gerade ab.
Eben. Also der Halbpate Joe Biden war weg und Kamala Harris, die bisherige Vize, plötzlich da. Und sie wirkte auf mich wie der letzte Rettungsengel vor der Trump-Hölle.
Ja, leider hatte sie offenbar keine Chance. Donald Trumps Durchmarsch war eindeutig mit so viel positiven und ermutigenden Parolen. Es war eine pure Freude, ihm zuzuhören.
They're selling our country down the tubes, allowing millions of people to come into our country. Many of them are criminals and they're destroying our country. The worst president, the worst vice president in the history of our country. We need two things. We need walls. We need And we have to have it. We have to have borders and we have to have good elections. Our elections are bad. Our country is being lost. We're a failing nation. She's destroying this country. We have a nation that is dying. And if she becomes president, this country doesn't have a chance of success.
Ja, nur negativ. Und damit hat er alle Swing States gewonnen.
Mit dieser wunderbar überzeugenden Sprache.
Oh. Hör auf, Stefan, das ist absolutes Negative-Campaigning. Yeah. Ja?
Das macht die AfD schon hier. Sogar der Söder hat es ausgeschlossen für die CSU.
Stimmt.
Seit Monaten befindet sich die gescheiterte Regierung im Siechtum.
We must first rescue our nation from failed and even incompetent leadership.
Unser Land ist ein Land im Abstieg.
We are indeed a nation in decline.
Mit internationalem Ansehensverlust, mit Rezession, mit einer Deindustrialisierung.
We have an inflation crisis that is making life unaffordable, ravaging the incomes of working and low-income families.
Dem steigende Kriminalität und die Migration wächst über den Kopf.
It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty, disease and destruction to communities all across our land.
Das stammt vom Söder und uns wird natürlich vorgeworfen, das sei alles Fake News vom gehässigen, linksversauten Wagenknecht Systemfunk und diesen miesen Satire-Schleudern ohne Moral und Anstand von der Intensivstation.
Leider nein. Ne? Ja. Aber warum sind wir jetzt eigentlich von Trump auf Söder gekommen?
Weiß nicht. Lass uns noch mal kurz bei Trump bleiben. Okay. Und dann diese Demut am Wahlabend. Ich konnte fast nicht mehr zuhören, so ergriffen war ich.
Du meinst angegriffen warst du?
Ja, meinetwegen.
America's future will be bigger. Better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much.
Willst du das übersetzen?
Nee, mach du mal.
Ich hab's nicht verstanden.
Ich versteh's schon lange nicht mehr. Ja. Pack's irgendwo in die US-Ecke, wo ich's nicht gleich sehen muss. Haben wir etwa noch was zum Thema Trump?
Wie lange soll die Show gehen? 5 Stunden?
Ja, einen müssten wir doch zu dem Thema noch haben. Mhm. Denn weil Trump ja auch bei den Klerikalen und bei den Evangelisten und allen anderen Religiösen so großartig ankommt, gibt es ja jetzt auch ein neues Glaubensbekenntnis.
Trump, unser im Oval Office, geheiligt werde dein Name, deine Demokratie komme, dein Wille geschehe, wie in Amerika, so auch ganz auf Erden. Unsere tägliche Dosis Idiotie gib uns heute und vergib deinen Kritikern und denen, die deine Göttlichkeit nicht gleich erkennen. Denn auch für die ist vieles sehr ungewohnt und führe uns nicht in Versuchung, dich zu kritisieren, sondern erlöse uns von Migration, Inflation, Abtreibung und den Demokraten. Denn dein ist das Reich der billigen Agitation,
des Populismus, der demokratischen Autokratie und das deiner Herrlichkeit in den nächsten 4 Jahren und hoffentlich in Ewigkeit. Amen.
Übrigens hat er ja angekündigt, schon als President-elect, also jetzt, den Ukraine-Krieg zu beenden. Mhm. Ich nehme an, dass er gerade hinter den Kulissen mit Putin intensiv Landaufteilung betreibt. Kannst dir vom Donbass nehmen, so viel du willst, and do whatever the hell you want. Und zack, ist Frieden. Mhm. Noch vor dem 20. Januar. So geht's nämlich. Ja.
Danke, Peter, aber... Sag mal, für dieses Horrorkabinett inklusive Frankensteins Sohn namens Robert Kennedy haben wir jetzt keine Zeit mehr, oder?
Doch, kurz schon. Ja. Frankenstein Kennedy soll ja US-Gesundheitsminister werden, der mit Verschwörungsmedizin und dem Werfen von Hühnerknochen das Gesundheitswesen der USA revolutionieren wird. Ja? Er hat bei der Pandemie auch abstruse Zahlen genannt. 25% der Amerikaner würden jemanden kennen, der an den Medikamenten gegen Covid gestorben sei. 50% der Amerikaner glaubten, dass Medikamente Menschen töten.
There's 25% of Americans who believe that they know somebody who was killed by a COVID vaccine. 52% of Americans believe that the vaccines are causing injuries, including death. 52%.
Ja, wow. Er wird seine Gesundheitspolitik mit eiserner Hand und Stimme machen, da bin ich sicher.
Viele Nobelpreisträger der USA haben übrigens schon gewarnt vor diesem Mann.
Ist ja auch gespenstisch. Ich meine, stell dir vor, du triffst den nachts im Park und er spricht dich an und fragt dich nur nach der Uhrzeit.
Can you tell me what time it is?
Oh, boah. Da kriege ich selbst vor mir selber Angst. Freue mich auch über die Lobbyisten der US-Pharmaindustrie und was die so machen, wenn Kennedy ihnen den Hahn abdreht. Also wir bleiben dran und spätestens im nächsten Jahreszustandsbericht 25. Little Peace. A little peace in me will enjoy. For this is not America. Blossoms fail to bloom in season. Promise not to stay. So, Peter, wir sollten noch mal ganz kurz auf die Vertrauensfrage eingehen, weil das ja doch historisch ist.
Aber es nervt.
Okay, es ist historisch und nervt. Mhm. Aber es hat sich was angesammelt hier.
Vertrauensfrage hat ja auch was mit Vertrauen zu tun und mit Anstand und Würde.
Großes Kino, Anstand und Würde. Mhm. Konnte man ja gerade bei der Vertrauensdebatte erleben. Ich habe hier so ein paar Anstandstöne gesammelt.
In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife.
Respektlos, es ist eine blanke Unverschämtheit.
Es geht ums Informieren und darum, zu hinterfragen und zu überprüfen, nicht aber ums Verunglimpfen, Verletzen und Herabsetzen.
Es geht auch um die Frage, wie gewinnt Politik, Politikerinnen und Politiker Vertrauen zurück.
Die sittliche Reife.
Unverschämtheit.
Niedertracht.
Olaf, sag doch mal was. Und was war Ihre Antwort darauf, Herr Bundeskanzler, mit verschränkten Armen? Nö, du hast ja auch nichts gesagt. Es ist peinlich, wie Sie sich auf europäischer Ebene verhalten. Sie blamieren Deutschland. Es ist zum Fremdschämen, wie Sie sich in der Europäischen Union bewegen.
Und wir werden auch weiterhin, und das verspreche ich Ihnen, den Regeln des Anstands und des persönlichen Respekts in jedem Moment folgen.
Wir können diskutieren, aber wir gehen respektvoll miteinander um.
Voller Respekt. Das, sehr geehrte Damen und Herren, das ist mein Versprechen.
Fritze Merz erzählt gern Thünkram. Hat es schon oft gezeigt und wird es auch noch im Wahlkampf oft zeigen.
Ich verbitte mir das, dass der Herr Bundeskanzler mich in dieser Art und Weise ihr persönlich bezeichnet und angreift.
Der Antrag des Bundeskanzlers hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 367 Ja-Stimmen nicht erreicht.
In Würde und in Anstand.
Willkommen zum Anstand und Respekt. Willkommen im Wahlkampf. Das legen wir mal ab unter Getöse, irgendwo da hinten in der Kommunikationskiste vielleicht, wo die ganzen Strauß-, Wehner- und Schröder-Töne auch liegen.
Und wenn ich mich hier so umsehe, ich sag mal so, dann sind wir ja auch eigentlich fertig jetzt, oder?
Ich bin schon fertig!
So, er auch. Ja. Wir haben vieles archiviert und weggehängt, einiges sogar weggeschmissen.
Ja.
Das war der Jahreszustandsbericht 2024 der Intensivstation mit Peter Stein
und Stefan Fritsche.
Sie können stolz sein auf das, was Sie geschafft haben.
Ja, weiß nicht, ob ich das jetzt als Kompliment nehmen muss. Wir sind allerdings jetzt doch tatsächlich durch, oder?
Wir sind damit am Schluss unserer Tagesordnung, auch der Ampel.
Ja, guck, geht doch.
Wir wünschen Ihnen einen anständigen Rutsch ins neue Anstandsjahr 2025.
Dass es so viel besser wird als das alte. Absolut. Echt jetzt, ich spüre das schon.
Du spürst das?
Ja, ich spüre das.
Und wo?
Hier hinten, unten, da, ah, da kribbelt's schon, weißt
du. Oh, okay, no more details, Stefan, bitte, ja. Dann kommt jetzt noch unser traditionell selbstgemachtes, nachhaltiges, ökologisch wertvolles und CO2-freies Feuerwerk.
Wir von der Intensivstation sagen Tschüss und alles Gute auf der breiten Seite des Lebens.
NDR Info Intensivstation. Die Radiosatire.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.